Nun, wir gehen hier wieder weiter im Römerbrief, Kapitel 10. Da kommen wir dann bis ans Ende des 10. Kapitels. Und das ist ja etwas die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir durch diese drei Kapitel gehen, 9, 10 und 11. Da ist ein Thema, ist eigentlich sehr, sehr detailliert ausgeführt, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und es ist schwierig, wenn man nur einen Abschnitt davon hat und dann nur sagen sollte, was hier steht, was hier gesagt ist. Man muss das immer wieder in Zusammenhang mit dem ganzen Abschnitt bringen. Das ist aber sowieso so im Römerbrief. Aber hier ist es vielleicht noch etwas wichtiger, damit wir wirklich verstehen, wo der Apostel sich jetzt befindet auf diesem Weg zwischen 9,1 und 11, am Kapitel 11 am Schluss. Wir geben uns Mühe, das jetzt, da jetzt einzutauchen und das in der Tiefe zu verstehen. Also ihr solltet, wenn möglich, alles jetzt noch im Hinterkopf haben, was ihr ab Römer 1,1 gehört habt. Ich lese zuerst diese Verse aus Kapitel 10, 14 bis 21. Das ist das Wort Gottes. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Ja, gewiss. Ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber erkühnt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber sagte er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Lieber Vater, hilf uns jetzt zu verstehen, was du hier zu sagen hast. Hilf uns, das auch wirklich gut im Zusammenhang des ganzen Teils des Briefes zu verstehen und dich zu erkennen in all dem, was hier gesagt ist. Öffne du das Verständnis unserer Herzen und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Also wir befinden uns mitten in den Kapiteln, in denen der Apostel erklärt, wie es um die Rettung der Nation Israels steht. Er gibt Gründe dafür an, warum viele seiner jüdischen Volksgenossen das Heil in Christus nicht erreichten. Und er zeigt auch immer wieder auf, welche Rolle dies im Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden spielt. Diese Kapitel mit den Ausführungen des Apostels waren ganz wichtig für die Christen in Rom damals, zuerst einmal. Wenn wir das heute lesen, dürfen wir das nicht so ganz direkt nur auf uns anwenden, sondern wir müssen eigentlich zuerst verstehen, was hieß das eigentlich für die Christen in Rom damals. An sie war ja der Brief zuerst geschrieben. Und Paulus spricht ihren Kontext an. Und in diesen Gemeinden, da lebten eben Römer, Griechen und Juden zusammen. Und es gab Reibereien, weil die Juden sich offenbar privilegiert fühlten, weil sie doch Gottes Offenbarung zuerst empfangen hatten. Da stellten sie sich wahrscheinlich auch über die anderen, weil eben sie als Nichtjuden nicht dieses Privileg haben, wie sie das hatten vorher. Und es kann noch dazu kommen, dass der Zeitpunkt, an dem sie den Brief erhielten, waren wahrscheinlich die Juden schon wieder zurückgekehrt nach Rom. Sie wurden für eine Zeit lang verbannt aus Rom. Und da waren die heidnischen Christen oder griechischen, römischen Christen, waren eigentlich dann für sich in den Gemeinden. Die Juden mussten gehen aus Rom. Und wenn sie dann zurückkamen, sind ja diese heidnischen Christen schon ein Stück weit miteinander gegangen. Und jetzt kamen die Juden zurück und die fühlten sich dann irgendwie benachteiligt, weil jetzt haben die Heiden das alles übernommen, die Gemeinden. Und so, das könnten Gründe gewesen sein, warum es eben Spannungen und auch Streit gab in den Gemeinden. Und Paulus schreibt in diese Situation hinein. Darum erklärt er eben auch diese verschiedenen Zusammenhänge mit dem Volk Israel und dem Heil, die Juden, die nicht das Heil erlangt haben und diejenigen, die es erlangt haben. Auch die Römer und die Griechen, die nicht Juden waren, die waren wahrscheinlich teilweise auch geneigt, auf die Juden herabzuschauen, weil diese als ganze Nation sozusagen den Christus ablehnten. Das könnten wir auch heute sehen, oder wenn wir nach Israel schauen, dass der Staat Israel ist ein... Die meisten, die dort leben, sind Zionisten, die zurückgekehrt sind ins Land und die eigentlich per Definition eine antichristliche Haltung haben. Also sie sind nicht für Christus, sondern sie lehnen immer noch den Christus ab und das macht sie zu einer Nation, die eben jetzt christuslos ist. In den vorbereitenden Typen und Schatten im alten Israel, da hatten sie Christus drin, in den Gottesdiensten, überall war Christus vorabgebildet. Aber nachdem sie ihn verworfen haben als den Stein, der dann aber die Grundlage wird, der Eckstein, da wurden sie verworfen als solche, die Christus eben ablehnen. Und wenn wir das auch heute sehen, könnten wir als Christen uns auch überheben über die Juden und auf sie herabschauen, weil sie sind die, die Christus nicht annehmen wollen. Und Paulus geht jetzt da hinein in diese Situation in Rom, aber es kann auch für uns heute sprechen. Paulus nimmt die Position eines Vermittlers ein zwischen den beiden. Und er zeigt beiden Seiten, das haben wir jetzt schon ein paar Mal ja gesehen in den vorangehenden Abschnitten, er zeigt beiden Seiten, dass sie alle nur durch Gottes Gnade in Christus allein zu Gottes Volk gehören können. Und das war hier in Vers 12 und 13 vom 10. Kapitel, was wir letztes Mal angeschaut haben. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er, Jesus Christus, ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und nur der den Namen dieses Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und wenn wir heute diese Erklärung des Apostels jetzt lesen, in 10 ab Vers 14, dann können wir uns fragen, was sollen wir eigentlich damit anfangen jetzt? Wir leben nicht mehr in dieser Durchmischung und damit nicht mehr in dieser direkten Auseinandersetzung mit jüdischen Leuten in unseren Gemeinden. Das ist eher selten, oder? Es gibt heute sogenannte messianischen Christengemeinden, das sind christusgläubige Juden, die leben aber leider auch recht isoliert. Und wir haben diese Durchmischung nicht. Also gibt es auch diese Spannungen vielleicht in unseren Gemeinden auf jeden Fall nicht so stark. Vielleicht diskutieren wir etwas mehr aus Distanz die Israel-Frage. Und wenn wir diese Auseinandersetzung im Nahen Osten sehen, aber nicht hier. Aber ich denke nicht, dass der Geist Gottes mit dem Römerbrief beabsichtigt hat, diese geopolitischen Fragen zu klären. Darum geht es nicht. Darum geht es überhaupt nicht im Neuen Testament, zu bestimmen, ob das die politische Nation Israel irgendwie Gottes Volk sein könnte. Die Zeilen des Paulus können aber dennoch hilfreich sein hier, weil er eben sehr genau definiert, wer zum Israel Gottes gehört. Als Christen sollten wir, wenn wir die Schrift studieren, immer daran denken, dass diese Schrift, die Bibel, das allgemeingültige Wort Gottes für alle Zeiten ist. Was hier vorwiegend jetzt Israel betrifft, ist Paulus' Anwendung der allgemeingültigen Wahrheit des Evangeliums auf die gebürtigen Israeliten. Wie wir eben schon gelesen haben, Vers 12 und 13 in Kapitel 10, es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Mit anderen Worten, was bezüglich der Rettung aus Gnade für alle Menschen gilt, das gilt genauso für Israeliten und umgekehrt. Im Galaterbrief, das hat viele Parallelen zum Römerbrief, da schreibt Paulus, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, nicht Mann oder Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und dahin kommen wir einzig durch die Anrufung des Namens des Herrn Jesus. Und darauf lässt Paulus nun die Frage folgen, die er in Vers 14 stellt, womit wir jetzt heute hier angefangen haben. Im Kontext seiner Ausführungen jetzt bezüglich den ungläubigen Israeliten. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Das heißt, wenn sie gar nicht an ihn glauben, dann können und werden sie ihn ja auch nicht anrufen. Denn das Anrufen selbst erfordert den Glauben. Erst muss man glauben, dass Jesus der ist, den man dann anrufen soll und kann und dadurch eben gerettet werden wird. Also, weil sie nicht glauben, rufen sie ihn nicht an für ihre Rettung, weil sie eben nicht glauben, dass er der Retter ist. Das ist für uns Christen, die bis jetzt gelesen haben im Römerbrief, von Anfang bis hier, ist das wahrscheinlich eine Binsenwahrheit, oder? Aber Paulus geht jetzt weiter mit der nächsten Frage, und das ist eine rhetorische Frage. Es ist eigentlich eine Gegenfrage auf die Frage, die er voraussetzt von seinen Hörern, dass die kommen könnte. Warum glauben Sie denn nicht? Sie müssen glauben, damit Sie ihn anrufen können. Warum glauben Sie denn nicht? Und er antwortet wieder mit einer Reihenfolge von Fragen, die logisch aneinanderhängen hier. Und diese Fragen zeigen eigentlich nicht einfach zeigen eigentlich einfach die Voraussetzungen, die da sein müssen, dass jemand das Evangelium annimmt und glaubt. Es braucht Beauftragte, die gesandt sind, gesandte Verkündiger, die man hört, deren Botschaft man glaubt und der man dann gehorsam antwortet. Ist ganz einfach, oder nicht? Damit man glauben kann, braucht es Beauftragte, gesandte Verkündiger, die man hört, deren Botschaft man glaubt und der man gehorsam antwortet. Und am Ende von Vers 15 zitiert dann der Apostel aus Jesaja 52, Vers 7. Wie schön, wie kostbar ist es, wenn Boten kommen und die gute Botschaft verkünden. Wie gut war es, dass wir Verkündiger hörten, die uns das Evangelium sagten, dass wir es annehmen konnten, glauben konnten, ihn anrufen konnten zu unserer Rettung, zu unserem Heil. Wie schön, wie kostbar ist das? Schätzt du das wirklich, dass jemand zu dir gesandt wurde oder dass du irgendwo saßest, wo das Wort des Evangeliums verkündet wurde? Und diese, sagt Paulus, im ganzen Abschnitt sagt er das implizit, die sind tatsächlich gekommen. Man könnte denken, ja, die sind vielleicht noch nicht gekommen, darum haben sie das nicht gehört und können nicht glauben. Paulus sagt, sie sind gekommen. In Vers 18 sagt er noch einmal, ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde. Und da können jetzt die Römer merken, ah ja, sie sind ja bis nach Rom gekommen, wo wir sind. Ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Und das zeigt, dass die Fragen in Vers 14 und 15, dass die nicht anzeigen, dass diese Israeliten, die nicht glauben, vielleicht gar nicht von dem gehört hätten, an den sie glauben sollten, weil es vielleicht keine Prediger gegeben hätte und dies, weil keine gesandt worden wären. Paulus sagt vielmehr, wenn es so wäre, dann wäre es klar, dass sie in Wirklichkeit keine Grundlage zum Glauben gehabt hätten. Das ist alles so im Konjunktiv. Aber er sagt eigentlich in diesem Abschnitt, das ist geschehen. Sie haben es gehört, die Botschaft ist hinausgegangen, die ganze Welt. Und die Absicht hier mit der Frage, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Das können wir besser vielleicht verstehen, wenn wir den Satz in nur einem Wort anders übersetzen. Der griechische Grundtext lässt eigentlich zwei Arten von Übersetzungen zu. Es ist beides gut möglich, dass man so übersetzt. Man kann einerseits übersetzen, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie können sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Und das könnte man dann so verstehen, dass man durch die Prediger etwas von ihm hören kann, so dass man es dann glauben kann. Es ist ein feiner Unterschied, jetzt müsst ihr ganz wach werden und sehr gut zuhören und den Satz in eurer Bibel gut anschauen. Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Könnte man so verstehen, dass man durch die Prediger etwas von ihm hören kann, so dass man es dann glauben kann. Aber ich denke, diese Übersetzung gibt nicht genügend wieder, was Paulus hier sagt. Es kommt nicht das Ganze von dem, was er sagt. Das ist im Griechischen oft so, worin Paulus ja schreibt in dieser Sprache, ist oft so, dass die Bedeutungen mehr so in den zwischen der Grammatik verborgen sind. Und wenn wir das so übersetzen, wie sollen sie an den glauben, den sie nicht gehört haben? Nicht von dem sie nicht gehört haben, sondern den sie nicht gehört haben. Dann lässt uns das die Sache so verstehen, was Paulus über seine Verkündigung eigentlich sagt. Was sagt eigentlich der Apostel über seine Verkündigung? Er sagt mehrmals, dass er nichts anderes verkündigt als Christus, ihn und ihn als gekreuzigt. Also Paulus predigt nicht Dinge, Informationen über Christus, so als wollte er seine Hörer über Jesus informieren und ihnen Gelegenheit geben, etwas mehr über ihn zu erfahren. Das geschieht natürlich dann auch, als mehr nebendran. Aber eigentlich verkündigt Paulus den Christus. Das ist ein feiner Unterschied, aber ein wichtiger Unterschied. Das heißt, er stellt Christus vor die Hörer hin und sagt, ihn sollt ihr hören. Ihn sollt ihr hören. Nicht ihr sollt etwas über ihn hören, sondern ihn sollt ihr hören. Und so hat das schon Mose gehört von Gott. Gott hat ihm das geboten und Mose gab es an die Israeliten weiter. Ihr erinnert euch an diese bekannte Aussage, einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Ihn sollt ihr hören. Und als Jesus dann auf den Berg da mit Mose und Elia zusammenkam, das ist noch nicht so lange her, als dass wir das im Matthäusevangelium angeschaut haben. Jesus kam auf den Berg mit Mose und Elia zusammen und sein Angesicht leuchtete. Und da sprach die Stimme Gottes aus dem Himmel. Und was sprach diese Stimme? Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn sollt ihr hören. Da kommt das wieder. Versteht ihr, dass das mehr ist als nur ein akustisches Wahrnehmen dessen, was über Christus gesagt wird? In einer Predigt vielleicht erklärt wird oder so. Etwas, das man dann verstandesmäßig aufnimmt und ihm dann zustimmt vielleicht oder auch nicht. Wenn die Apostel predigen, wenn sie predigten, dann predigten sie Christus. Und wer sie hört, der hört ihn. So wie auch das zweite helvetische Bekenntnis sagt, die Predigt des Wortes Gottes ist das Wort Gottes. Die Predigt muss von den Verkündigern so gestaltet werden, dass sie nicht einfach etwas darüber schreibt, was die Prediger darüber denken, was da geschrieben steht, sondern sie sollen das verkündigen, was geschrieben steht. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist das Wort Gottes. So können wir sagen, auch wenn Christus gepredigt wird, dann redet Christus. Und ihn soll man hören. Und darum sagt Paulus hier, ich denke, richtig übersetzt, wie sollen sie an den glauben, den sie nicht gehört haben? Und dazu kommt auch, wenn wir ihn hören, dann ist das auch mehr, als dass wir einfach ihm zuhören, anstatt nur dem Prediger. Oder? Das kann man auch. Man kann denken, ja, jetzt redet Christus und ich höre ihm zu. Ich höre die Worte, die da kommen. Aber das ist mehr, ihn zu hören. Wenn Gott durch Mose sagte, ihn sollt ihr hören, das heißt, ihm sollt ihr gehorchen. Ihr sollt glaubend gehorchen. Der Glaube, den Paulus und die anderen Apostel verkündigen und im Namen Gottes einfordern, ist das gehorsame Antworten auf den Ruf: Kehre um und glaube an den Herrn Jesus Christus und folge ihm nach. Das ist der Glaubensgehorsam. Und ihn hören heißt, eben das zu tun. Und hierüber sagt Paulus, dass die meisten der Israeliten das eben nicht taten. Darum können sie das Heil nicht erben. Nicht, weil sie die Botschaft nicht gehört hätten, weil kein Prediger gesandt worden wäre, es ihnen zu verkündigen. Vers 18: Sie haben gehört, ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Es liegt also nicht daran, dass Gott nicht alles getan hätte, dass allen das Evangelium, eben der Christus, gepredigt worden wäre. Es liegt daran, Vers 16, dass nicht alle dem Evangelium gehorcht haben. Wenn Paulus hier sagt, nicht alle, dann spricht er eigentlich von den meisten der gebürtigen Israeliten. Und das betrifft dann nachher natürlich auch die meisten der Menschen überhaupt, oder? Gehorcht bedeutet dem Ruf gefolgt und geglaubt. Nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, nicht alle sind dem Ruf des Evangeliums gefolgt und haben es geglaubt. Und Paulus sagt einmal mehr jetzt, warum das so ist. Und da kommen wieder Zitate aus dem Alten Testament. Ich denke, ich habe das mehr als einmal schon erwähnt. Der Römerbrief besteht zu einem großen Teil nur aus alttestamentlichen Zitaten. Und das ist ja wichtig für die Juden, die Paulus auch in einer Mehrzahl anspricht. Er erklärt ihnen aus ihrer Bibel, was das Evangelium ist. Also, warum ist das so, dass die meisten der Israeliten dem Ruf des Evangeliums nicht gefolgt sind? Da sagt er, denn Jesaja sagt, und dann zitiert er eine Frage aus Jesaja 53, Vers 1, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also das dient Paulus hier als Begründung, warum viele Israeliten nicht glauben. Und das hilft uns jetzt vielleicht zuerst nicht wirklich weiter. Könnt ihr vielleicht gedacht haben, wenn ihr das schon gelesen habt. Hilft nicht so wirklich weiter zu verstehen, warum diese vielen Israeliten nicht geglaubt haben. Wenn wir nur lesen, wie Paulus sagt, nicht alle haben geglaubt, denn Jesaja fragt, wer hat geglaubt? Wir müssen etwas weitergehen und tiefer bohren und in den Zusammenhang der Schrift wieder hineingehen, damit wir das wirklich verstehen. Wir müssen dass dieses Jesaja-Zitat etwas weiter verfolgen. Wie geht das durch die Bibel hindurch? Und warum hat Jesaja das an der Stelle auch gesagt, in 53,1? Hilfe finden wir bei Johannes. Im Johannesevangelium 12, Vers 37 und folgende. Da nimmt Johannes das Zitat auch wieder auf. Und er schreibt da darüber, dass Jesus viele Zeichen getan hatte. Und er schreibt dann auch das beklagend, obwohl er, Jesus, aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und dann begründet er es auch so, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Dann kommt wieder das, was Paulus dann später schreibt an die Römer. Aber Johannes geht eben weiter zurück in Jesajas Prophetie und zeigt, warum der Prophet Jesaja diese Worte sagte in 53,1. Er geht weiter zurück und sagt über Jesaja: Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Da ist die Begründung aus Jesaja und gleichzeitig sehen wir, warum Jesaja das eben sagt. Also Johannes nimmt aus Jesaja 6 zuerst, nimmt er, wo der Prophet die Herrlichkeit Gottes sah. Und als er die Herrlichkeit Gottes sieht, ist er überwältigt davon und sieht seine Sünde dem gegenüber. Er erkennt seine Sünde und ruft dann aus: Wehe mir, ich vergehe, denn ich habe Gott in seiner Herrlichkeit gesehen. Und dann kommt ja ein Engel und berührt seinen Mund mit diesem Stück Kohle vom Altar. Er reinigt ihn von seiner Sünde. Und dann, wie geht's weiter? Gott fragt: Ja, wen soll ich jetzt senden mit meiner Botschaft? Und Jesaja natürlich sofort: Ich will gehen, sende mich! Er hat vielleicht nicht erwartet, dass das wirklich schwierig werden wird, wenn er gesandt wird, weil Gott hat ihm dann auch vorausgesagt, dass sie auf seine Verkündigung nicht hören werden. Sie werden nicht hören, weil ihre Herzen verstockt werden. Und Gott stellt es sogar so dar, dass eben Jesajas Verkündigung die Verstockung bewirken wird. Das ist verrückt, nicht wahr? Willst du ein Prediger des Wortes Gottes sein, wenn du weißt vorher, sie werden nicht hören, weil meine Predigt wird bewirken, dass sie verstockt werden? Das ist keine schöne Aussicht für einen Verkündiger. Aber das hat Gott Jesaja gesagt. Er brauchte den Verkündiger, um sie zu verstocken. Natürlich wissen wir aus dem Zusammenhang noch mehr zu verstocken, als sie schon waren. Die Israeliten glaubten nicht, weil sie verstockt wurden. Gott sagte zu Jesaja, dass er das mit seiner Verkündigung tun soll: Geh hin und sprich zu diesem Volk, hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Die Israeliten glaubten nicht, weil sie verstockt wurden. Wir haben das vorher in der Geschichte des Volkes Israel schon gesehen beim Pharao, nicht wahr? Gott hat das Herz des Pharao verstockt, damit er nicht hört. Und Jesaja bekommt auch diesen Auftrag und sie werden verstockt. Und jetzt, zur Zeit, wo Paulus an die Römer schreibt, sind die meisten der Israeliten nicht bereit, das Evangelium anzunehmen, ihm zu gehorchen, zu glauben, weil sie verstockt waren. Die Verkündigung selbst hatte diese Wirkung bei Jesaja. Gottes Wort lehrt uns eben nicht, dass wenn wir richtig oder effektiv verkündigen, dass dann immer Glaube die Folge ist. Du kannst nicht den Trick aus dem Beutel oder aus dem Hut zaubern, dass du eine Predigt vorbereitest und hältst, ebenso, damit die Leute dann glauben. Oder? Die Seelenmassage, die die Leute zum Glauben bringt, das geht nicht. Die Verkündigung wird den Effekt haben, den Gott ihr gibt. Hier war die Verkündigung das Instrument der Verstockung. Die Verkündigung kann zur endgültigen Verstockung der Ungehorsamen führen. Und so sagt der Apostel Paulus, denn wir, das sind eben die Christus verkündigen, sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Wohlgeruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Wenn Paulus also hier in Vers 17, Römer 10, Vers 17 sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes, dann meint er auch hier, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Das ist die wörtliche Übersetzung und die bessere Übersetzung als der Glaube kommt aus der Verkündigung. Der Glaube kommt aus dem Gehörten, weil das Wort für Gehörtes, das ist nicht nur, dass gepredigt wird, dass man hört mit den Ohren, den äußeren Ohren, dass gepredigt wird, sondern das Gehörte meint hier die Verbindung von Hören und Gehorchen. Ich habe erst gehört, wenn ich gehorche. Weiter fragt Paulus ja im Vers 19, hat Israel es etwa nicht erkannt? Und diese Frage ist wieder eine rhetorische Frage, die ein Nein erwartet. Israel erkannte nicht, weil sie nicht dazu bestimmt waren, als Ganzes zu gehorchen, zu erkennen, weil sie verstockt wurden. Aber, jetzt kommt das Aber, das wir schon in den Propheten immer sehen, das ist etwas, das wir dann weiter lesen werden ab Kapitel 11. Wir werden vom Apostel Paulus auch lesen, dass diese Verstockung nicht alle Israeliten für alle Zeiten betrifft. Gott wird weiterhin so wirken, dass die Erwählten Israels, der Rest, der Überrest, von dem er immer wieder sprach, von dem auch Jesaja oft sprach, dass der Rest gesammelt wird. Es bleibt ein Überrest, der nicht in der Verstockung bleibt. Das ist die Verheißung des Wortes Gottes. Paulus zitiert Mose und Jesaja, die beide voraussagten, dass Gott sich von denen finden lassen wird, die nicht sein Volk waren. Und das wird auch eben nicht nur über die Juden gesagt oder nicht nur über die Heiden, sondern abwechslungsweise über beide Gruppen. Die Nichtjuden, die zuerst nicht sein Volk waren, das waren alle heidnischen Völker, oder? Zuerst hat Gott sich ja dieses eine ethnische Volk erwählt, um mit ihnen den Anfang zu machen des großen Volkes aus allen Nationen. Die Nichtjuden, die zuerst eben nicht sein Volk waren, die werden in großen Scharen herzugerufen werden. Und wenn wir das von heute aus anschauen, das sehen wir, das ist ja passiert, oder? Das ist passiert. Heute ist das Volk Gottes, die Kirche Christi, besteht zu einem viel größeren Teil aus Nichtjuden. Oder? Und die waren einst nicht sein Volk. Und das wird etwas bewirken bei den Juden. Paulus sagt, das wird sie zur Eifersucht reizen. Wie geht das? Das heißt, wenn sie sehen, wie die Nationen, diese Fremden, diese Heiden, die Hunde, wie sie sie auch nannten, wenn die auf den Ruf des Evangeliums antworten, des Evangeliums, das sie schon vorher hatten, in Typen und Schatten. Wenn die Nationen darauf antworten und glauben und darauf Gottes Herrlichkeit erlangen und sie widerspiegeln, dann werden die Juden eifersüchtig werden. Und sie wollen das dann auch, obwohl sie das vorher abgelehnt haben. Einige, eben der Überrest, der will das auch haben. Und dann werden diejenigen unter den Israeliten, die eben dazu erwählt sind, auch glauben. Und das ist auch geschehen in der Geschichte, oder? Das geschieht auch heute noch. Es gibt immer und überall gibt es auch Juden, die noch zum Glauben an Christus kommen. Das läuft jetzt parallel. Vielleicht werden diese beiden Gruppen gegenseitig zur Eifersucht gereizt. Und einige von ihnen glauben, die waren zuerst unter Gottes Gericht, die Juden unter Gottes Gericht verurteilt, auch nicht sein Volk zu sein. In Jesaja, ich denke 8 und 9, es gibt auch noch andere Propheten, ich denke an Hosea, und da wird öfter das ausgesprochen in den Propheten: Ihr werdet nicht mehr mein Volk sein. Und doch, jetzt gibt es einige, einen Rest, der aus diesem nicht mehr mein Volk herauskommt und zu seinem Volk hinzukommt, das schon besteht aus anderen Israeliten und aus ganz vielen Menschen aus den Nationen. Obwohl Gott in Vers 21, der letzte Vers von heute, obwohl Gott sagt, er habe den ganzen Tag seine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk, trotzdem haben sie nicht mit Glauben geantwortet. Und darum kommt dieses Gericht über sie, dass sie verworfen und verstockt sind. Aber das ist nicht das Ende für das gesamte Israel oder für die gesamte Nation Israel, sondern es gibt eben diesen Rest. Und von dem Rest spricht Paulus im nächsten Kapitel. Da geht er weiter dann darauf ein. Für uns bleibt hier, denke ich, eine Schlussfolgerung, was Paulus über die Juden sagt, das gilt für alle Menschen aus allen Nationen. Alle können nur auf die eine Weise gerettet und dem Volk Gottes hinzugefügt werden, indem sie den verkündigten Christus annehmen, an ihn glauben und ihn anrufen. Der Schall des Evangeliums ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, sei er ein Jude oder ein Nichtjude. Amen.